Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie aufs Allerherzlichste zum heutigen Kepler-Salon. Verzeihen Sie die Verspätung, die Technik zeigte ihre Tücken, aber nichtsdestoweniger bin ich mit dem heutigen besonderen Gast an meiner Seite hier. Und bevor Sie Renata Schmidt-Kunz den gebührenden Applaus spenden, lassen Sie mich die üblichen Worte sprechen, die den Kepler-Salon immer eröffnen. Jetzt im neuen Kleide. Das neue Kleide repräsentiert letztlich auch die neue Zusammenarbeit mit der Johannes-Kepler-Universität. Und ich begrüße auch den Rektor der Universität sehr, sehr herzlich. Werden Sie Mitglied des Vereins der Freunde des Kepler-Salons und unterstützen Sie diese tolle Institution. Wenn Sie im nachfolgenden Publikumsgespräch eine Wortspende haben, so bitte ich Sie, Ihre geschätzte Wortspende in das Mikrofon zu sprechen, weil wir den Kepler-Salon immer aufnehmen und keinen Beitrag verlieren möchten. Mein Name ist Karin Wagner und an meiner Seite sitzt die von mir sehr geschätzte Renata Schmidt-Kunz. Sie kennen ihre Stimme von unzähligen fantastischen Radiosendungen, wo sie mit interessanten Persönlichkeiten ins Gespräch tritt. Diese Sendungen kennen wir durch höchstes Niveau, nicht zuletzt auch aufgrund der Wahl ihrer Gäste. Renata Schmidt-Kunz ist studierte Theologin. Seit 1990 ist sie als Moderatorin, Redakteurin und Dokumentarfilmregisseurin für den ORF tätig. Mit Preisen ist sie ausgezeichnet. So erhielt sie 2012 den Preis der Stadt Wien für Publizistik und 2014 den Axel-Corti-Preis. Renata Schmidt-Kunz, herzlich willkommen.
Vielen Dank, herzlichen Dank. Dankeschön.
Warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen, der Titel des heutigen Salons und Auslöser für den Salon und Auslöser für den Titel, ist dieses wunderbare Buch. Und wir werden über dieses wunderbare Buch sprechen. Bücher können von ihrer Struktur her sehr, sehr verschieden sein. Bücher können mit einer gewissen objektiven Distanz geschrieben sein. Bücher können aus einem sehr, sehr starken subjektiven Impetus geschrieben sein. Dein Buch, Renata, ist höchst subjektiv. Und ich möchte dich einmal fragen, wie ist es überhaupt zu diesem Buch gekommen? Und wie ist so die emotionalen Zugänge, die werden sich in späterer Folge aus dem Gespräch entwickeln. Ich bleibe mal, wie ist es zu diesem Buch gekommen?
Ja, herzlichen Dank. Ich danke auch sehr herzlich dem Herrn Travöger für die Einladung und dir, liebe Karin, dafür, dass du das Gespräch moderierst. Und die Wertschätzung ist ungefähr gleich groß wie deine zu mir. Also erstens möchte ich sagen, ich bin heute zum 5. Mal in Oberösterreich eingeladen mit diesem Buch. Kein einziges Bundesland hat Oberösterreich bisher getoppt und ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich bin ja in Machtrenk aufgewachsen ein paar Jahre, weil mein Vater dort Pfarrer war und fragen Sie mich jetzt bitte nicht evangelisch oder katholisch. Ich empfinde das als unangenehm. Nein, Scherz. Aber und ich habe die Oberösterreicher als sehr gesellige Menschen in Erinnerung und ich bin immer noch sehr gerne in Oberösterreich und deswegen freue ich mich, dass dieses Buch irgendwie hier so oft schon präsentiert wurde und immer noch kommen Leute und hören sich das an. Das freut mich. Dankeschön. Zu diesem Buch kam es eigentlich, weil mich der Herr Professor Huber, seines Zeichens ein katholischer Theologe, den ich schon viele Jahre kenne, Johannes Huber, mich nach vielen Gesprächen, die wir hatten, miteinander aufgefordert hat, das doch mal aufzuschreiben. Und ich habe dann zu ihm gesagt, das tut mir leid, Herr Professor Huber, aber ich habe da echt keine Zeit dafür. Und ich finde auch, dass Ö1 oder insgesamt ORF-Redakteure und Redakteurinnen ja dazu da sind, ihre Arbeit zu machen. Das ist ja eh schon was Publizistisches. Und dann muss ja nicht jeder auch noch ein Buch schreiben. Und dann hat er zu mir gesagt, na, ich habe da einen Verleger und ich werde sie zusammenbringen. Und da habe ich auch gesagt, ja, geht nicht, ich habe keine Zeit. Und hin und her, man hat sich geeinigt. Und dann kam etwas, wovon ich nichts geahnt hatte. Es ist unglaublich schwer, ein Buch zu schreiben. Ich finde es so wahnsinnig schwer. Und ich habe ja jetzt seit 7 Jahren, also seit 20 Jahren eigentlich schon, mache ich die Sendung im Gespräch, aber seit 7 als Leiterin der Abteilung der Sendung. Und ich habe immer mit Autorinnen und Autoren zu tun. Und wenn so ein fertiges Buch vom Verlag dann auf meinen Tisch kommt und ich eigentlich nur reinschauen brauche, ob mich das interessiert oder nicht, dann denke ich natürlich nie drüber nach, also habe ich bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht, wie viel Mühe einem das macht. Und es macht einem vor allem dann Mühe, wenn man versucht, so wie ich das versucht habe, aber ich glaube auch sonst, wenn man einfach nur ein trockenes Sachbuch schreiben würde. Ich habe eben versucht, die Dinge, über die ich nachgedacht habe und die man mich gebeten hat, aufzuschreiben und was ich dann auch gerne getan habe, so zu schreiben, dass ein anderer Mensch das auch nachvollziehen kann. Also ich bin evangelische Theologin und ich habe schon während meines Studiums, wo wir die ersten 3 Semester, wo ich schon alle Fragen loswerden wollte, vor allem Fragen loswerden wollte, musste ich Hebräisch, Griechisch machen und so und alles. Und wie man zitiert, musste ich lernen und so. Das ist ja alles ganz wichtig. Ich finde das heute rückblickend sogar noch wichtiger als früher. Aber ich habe überhaupt nicht erklärt bekommen, um was es eigentlich geht. Ja? Obwohl ich aus einem Pfarrhaus komme. Ich habe auch das mit der Wissenschaft nicht so richtig. Also ich kann natürlich sagen, es ist eine Art von Sprachwissenschaft, es ist eine Art von Sozialwissenschaft, es ist eine Art von Geschichtswissenschaft, es ist sicherlich als Dogmengeschichte zum Beispiel eine hochpolitische Angelegenheit, die die Theologie anbietet und ich würde es auch auf jeden Fall wieder studieren. Aber da blieb doch vieles offen und vor allem blieb da vieles offen, weil mir eben das gefehlt hat, diese persönlichen Zugänge. Die Alternative dazu ist auch nicht schön. Das sind die Missionare im amerikanischen Stile, die durch die Landen ziehen und sagen, und wer heute sein Herz Jesus schenkt, der steht jetzt auf und dann steht so eine ganze Halle auf und dann setzen sie sich alle wieder hin und wenn sie nach Hause fahren, hat sich nichts geändert. Und ich wollte eben an den Beispielen, die mir etwas bewusst gemacht haben, erklären. Das Interessante ist, dass mich viele, vor allem in Wien, nicht so sehr im Rest von Österreich, aber in Wien haben mich doch einige Menschen und auch Menschen, die ich wirklich hoch schätze und die auch zum Teil in hohen Positionen in diesem Land sind, haben mich gefragt, ja, haben Sie kein Problem mit Ihrer Kirche bekommen wegen diesem Buch? Und ich so, was für ein Problem genau mit meiner Kirche? Also das heißt für mich, dass alles, was mit Glaube, Kirche, Religion, Transzendenz, Gott, Nachdenken über das Sein und das Wohin und so weiter, doch immer noch irgendwie in einer sehr hierarchischen Form gedacht wird. Und das sozusagen, wie soll ich das jetzt sagen, die Scheiterhaufen, die brennen jetzt nicht mehr, aber es ist, glaube ich, schon noch sozusagen eine Angst vor dem, vor diesem, ist das, was du denkst und glaubst und sagst und schreibst, ist das erlaubt, so darf das sein, weil ja mit diesem ganzen Themenkomplex, der darüber nachdenkt, woher kommen wir? Was machen wir, wenn wir hier sind? Wie sinnvoll ist das? Und wohin gehen wir? Und ist es dann vorbei? Das ist natürlich ein Thema, das extremst mit Macht angeladen ist, weil das ist ja die Hauptfrage schlechthin des Seins. Unsere ganze Weltgeschichte dreht sich sozusagen um diese Frage. Und und dann natürlich muss man auch sagen, Niederösterreich und Wien ist ja extremst gegen reformiert worden. Also hier in Oberösterreich ist das ja anders mit den Bauernkriegen. Aber es ist extrem gegenreformiert worden und ich glaube, dass das irgendwie noch in den Genen ist oder verinnerlicht ist, mich zu fragen, wegen sowas Harmlosem wie diesem Buch, Sie können es trotzdem kaufen, ich mache es jetzt auch nicht runter, ich sage nur, es ist eigentlich ein harmloses Buch von jemandem, der über was nachdenkt, zu fragen, ja, kriegen Sie da kein Problem mit Ihrer Kirche? So. Also ich habe das Buch geschrieben, weil ich war sehr lange Zeit Religionsjournalistin in der Sendung Kreuz und Quer, die ich damals wir gemeinsam erfunden haben. Und da habe ich viele Filme gemacht. Ich habe jahrelang ja Dokumentarfilme gedreht, also so 50 oder so an die Zahl für Kreuz und Quer. Und da habe ich dann irgendwann so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gemerkt, dass den Menschen eigentlich das Bewusstsein oder oder das Denken können von dem, was man Transzendenz nennen würde, dass sie das verlieren. Also mit dem Verlust von institutionalisierter Religion in Form der Kirchen hatte ich den Eindruck, verlieren die Menschen überhaupt so ein Gefühl für, also wenn man so möchte, ist ja auch eine Begegnung zwischen zwei Menschen etwas, das jetzt in diesem Bereich der Transzendenz könnte. Die ganzen Verfahrens- und Verhaltensweisen, die wir uns miteinander zugelegt haben, das sind ja alles Dinge, die sich nicht in einer bestimmten Materialität jetzt ausdrücken. Ja? Freundlichkeit, Gastfreundschaft, ein bestimmter Umgang mit Festen, mit Jahreszeiten, Rituale. Und da hat Österreich zum Beispiel, ich habe ganz viele alte Bücher gelesen, die so für die bestimmten Regionen in Österreich Volkstraditionen beschrieben haben. Also da hat man natürlich in erster Linie, viele dieser Bücher sind in der Nazizeit entstanden, aber es war für mich trotzdem ein interessanter Fundus, ja, an Gebräuchen zwischen Menschen, die sehr viel über diese bestimmten Punkte im Leben reflektieren. Das ist die Geburt, das ist das Leben als solches und das ist der Tod. Ja. Und innerhalb des Lebens über Dinge wie Schuld, Vergebung, der Sündenbock, der in die Wüste gejagt wird und ähnliche Dinge. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass sich unsere Kultur so dramatisch verändert, also diese Digitalisierung von unserem Leben, die geht ja nicht spurlos an uns vorüber. Das ist ja nicht nur so, dass wir sagen können, boah, machen wir halt E-Banking, machen wir halt E-Governance, machen wir halt ich weiß nicht was. Das ist viel mehr und ich freue mich sehr, dass der Gerfried Stocker heute da ist. Ich sehe ihn nicht, weil ich habe keine Brille auf, aber ich freue mich, weil er ja mit seiner Ars Electronica und diesem Bedürfnis, also so dieser ganzen digitalen Welt auch noch Kunst abzuringen, ja auch eigentlich so in diese Kerbe schlägt. Verzeihen Sie, ich war ein bisschen krank und meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Und jetzt komme ich zum Hauptpunkt. Der Hauptpunkt war für mich nicht nur sozusagen diese Entzauberung der Welt, von der wir so viel wissen und zu wenig lernen darüber und die einfach ja nur ein Prozess der Evolution von Denken beschreibt. Ja? Nicht nur die Entzauberung der Welt, sondern was mich noch mehr anficht, muss ich Ihnen gestehen, und was mich noch mehr beschäftigt hat, dass wir in einer Welt leben, wo es kaum schon mehr ein Bewusstsein für die Unverfügbarkeit von Dingen gibt. Und auf der langen, langen Suche nach einer gültigen und brauchbaren Definition für den Begriff Transzendenz, habe ich mich mit mir selber darauf geeinigt, dass das, wovon ich spreche, diese Unverfügbarkeit von Dingen ist, die wir auch nicht weiter begründen können. Also wer sich jetzt erwartet, dass ich jetzt komme und sage, wissen Sie, das ist so und so mit dem lieben Gott und dann geht das so weiter und dann ist so, das ist natürlich überhaupt nicht das, was ich meine. Und ich spreche eigentlich auch nicht von Gott. Ich verstehe es selber als ein politisches Buch, weil ich danach frage, wie können wir denn in dieser Zeit, die uns so bedrängt mit allem, ja, es werden jeden Tag Menschenrechte verletzt und unser Leben geht weiter und es werden und so weiter und so fort. Die lange Liste machen Sie selbst jeden Tag oder machen die Medien für Sie oder der Dokumentarfilm oder der Kinofilm, die muss ich nicht wiederholen. Und womit bestärken wir uns eigentlich in dieser Anfechtung? Ja? Und das sind natürlich alles jetzt religiöse Worte, die ich verwende. Die Bedrängung, die Anfechtung. Aber ich empfinde es mittlerweile so. Ja? Da geht es jetzt schon ein bisschen um mehr. Es geht schon um unsere Seelen irgendwie. Wenn wir sie denn voraussetzen. Ja? Und dazu komme ich dann noch, ob ich das voraussetze oder nicht. Ja?
Es ist ja, und das hat mir beim Lesen persönlich sehr, sehr gut gefallen und hat mich sehr angesprochen. Das Buch ist ein politisches Buch. Das Buch ist in gewisser Hinsicht auch Kritik an den Auswüchsen des Neoliberalismus. Das Buch spricht sehr viel von Menschlichkeit, von gegenseitiger Wertschätzung, von Hilfe für Hilfsbedürftige. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Themen unserer Zeit einfach gestreift, wo man auch sehr intensiv deine Haltung, deine Person spürt. Und weil du natürlich jetzt auch schon über den Begriff Transzendenz gesprochen hast, da hast du aber auch andere Personen sprechen lassen. Was war da für dich bewegend? Was waren bewegende Momente in den Interviews mit den Menschen, wo du gefragt hast, was bedeutet für sie Transzendenz?
Also zum einen habe ich diese Unterstützer, wie ich sagen würde, für mich und Unterstützerinnen vor allem, die habe ich deshalb angefragt, weil ich hatte da ein etwas irritierendes Erlebnis. Und zwar, also das, worüber ich schreibe, könnte man ja auch klassifizieren in manchen Teilen des Buches als Religionssoziologie oder so. Und ich habe viele Bücher von Hans Joas gelesen. Das ist ein katholischer Theologe, der an der Humboldt-Universität zu Berlin an der evangelischen Fakultät Religionssoziologie unterrichtet und der wirklich einer der führenden Religionssoziologen unserer Zeit ist. Und ich bin also dahin, habe ihm geschrieben, lieber Herr Professor Joas, ich will ein Buch schreiben, ich möchte Ihnen das gerne, das Konzept präsentieren und mit Ihnen darüber diskutieren. Also er war freundlich genug, mich zu empfangen und hat mich sehr freundlich empfangen, hat mir eine Stunde seiner Zeit geschenkt, hat aufmerksam zugehört und hat dann gesagt, ich glaube, das lassen Sie lieber, das ist Quatsch. Mir ist das Lachen vergangen. Ich hatte mir im ORF ein Sabbatical genommen. Ich habe auf halbes Gehalt ein halbes Jahr gelebt, ja, durch das Sabbatical und so weiter und so fort. Ich habe wahnsinnig viel vorher gearbeitet und wusste, wenn ich zurückkomme zum ORF, wird irrsinnig viel Arbeit auf mich warten. Und nun stehe ich an diesem heißen Sommertag in Berlin und wenn man aus der Humboldt raustritt, aus der evangelischen Fakultät, ist da die Spree. Ich dachte mir, springst du rein, ist die Sache erledigt. Nein, so schlimm war es nicht. Aber dann haben wir am gleichen Tag eine Fahrradtour gemacht und zwei Freunde, also ein befreundetes Ehepaar, die beide aus Ostdeutschland, also Bürger der DDR waren, die haben gesagt, weißt du was, Professor hin, Professor her, mach das doch einfach mal fertig. Schreib das einfach auf. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt frage ich mal Leute, was sie überhaupt darunter verstehen. Weil das wäre ja sozusagen die Basis unserer Verständigung. Was meinen wir, wenn wir das Wort Transzendenz verwenden? Und dann kann man im nächsten Schritt fragen, was meint denn die Wissenschaft? Weil es war mir schon sehr wichtig, bei aller persönlichen Herangehensweise, und ich sage immer, das gilt auch für meine Sendungen, ich bin persönlich, aber nicht privat. Weil was ich geschrieben habe, habe ich gut überlegt, wie viel ich da gebe. Frage ich die mal, was die darüber verstehen, diese Menschen. Und dann kommt man schon zu so einem bestimmten Grundeinverständnis, sage ich mal. Also natürlich kann man jetzt sagen, geistesgeschichtlich gesehen ist das alles ja eigentlich schon mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts erledigt und die Jenaer Konferenz und die Romantik und so weiter. Aber trotzdem ist es so für Menschen. Ja, es ist einfach so, dass ich kann ja mal was vorlesen. Also zum Beispiel, weil ich das Glück hatte, die verstorbene ungarische Philosophin Agnes Heller zu kennen. Und ich habe sie dann gefragt, ja, was denkst du denn von Transzendenz? Und dann hat sie zum Beispiel Immanuel Kant zitiert und hat gesagt, wir erfahren das Empirische. Also das, was wir immer wieder machen können und was uns Erfahrung bringt und denken das Transzendentale, das wir nicht erfahren können. Und dieses Nicht-Erfahren können in einer Gesellschaft, die sagt, du kannst immer alles erfahren und du kannst auch alles machen und du kannst auch Erdbeeren im Winter essen und du kannst auf jeden Berg steigen, selbst wenn er vielleicht in der Volkskultur der Menschen, die dort leben, ein heiliger Berg ist, ja, trampel da ruhig rauf, ist kein Problem. So, also das ist zum Beispiel so eine Definition gewesen. Oder ein von mir sehr geschätzter, man kann sagen, er ist ein Naturphilosoph. Jetzt kann man über die Richtungen der Naturphilosophie sprechen, aber ein Naturphilosoph Andreas Weber, er bezieht sich auf Jakob Johann von Uexküll und er bezieht sich auf Umberto Maturana, der sagt vielleicht einigen von Ihnen was. Also der sehr geschätzte Andreas Weber schreibt, unter Transzendenz verstehe ich das Durchscheinen des schöpferischen Ganzen durch die individuelle Erfahrung und den individuellen Ausdruck. Das Endliche, Unendliche, wie es der deutsche Philosoph Schelling nennt. Oder in meinen eigenen Worten, und das finde ich eine sehr, sehr schöne Definition, vielleicht gefällt sie dir auch, Karin, den jüngsten Tau auf den ältesten Dingen, das Innerliche als Außenseite. Ja? Oder ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr von mir sehr geschätzte tschechisch-deutsche Soziologin, Alena Wagnerowa, gefragt, 85-jährige Frau. Ich denke, der Mensch braucht einen Bezug zu etwas, das außerhalb seiner sinnlichen, weltlichen Erfahrung liegt. Dieser Bezug macht den Menschen zum Menschen. Warum auch immer, wir wissen es nicht, aber es ist offenbar so, macht den Menschen zum Menschen, sowohl individuell als auch ganz allgemein. Transzendenz ist unabdingbar, wenn wir die Welt und uns selbst nicht nur auf die rationale Erkenntnis reduzieren wollen. Sie ist auch die Voraussetzung dafür, dass der Mensch zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Und das kann man auch noch ein bisschen dann noch besprechen, in welcher Form. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass eine sehr, sehr liebe Freundin von mir, eine sehr lebenskluge und weise Frau, gesagt hat, weißt du, ich fühle es, aber ich kann es nicht ausdrücken. Und das war eigentlich der Anlass dann für mich, mal mehrere Leute anzuschreiben und zu sagen, schreibt ihr doch mal, was ihr darunter versteht. Also manche Menschen können das beschreiben, manche können es nicht beschreiben. Und sicher der historische Vorgang, der passiert ist über die Tausenden von Jahren, seit wir Religion haben, und man sagt ungefähr 15.000 Jahre, wäre das jetzt, ich weiß es nicht, das ist das, was die Wissenschaft sagt, dass das, was wir mit diesen Beschreibungen bezeichnen oder ausdrücken wollen, bezeichnen wir eben als Gottheit. Ja? Also jetzt, um hier mal einen Punkt zu machen. Ja. Also deswegen habe ich auch andere Leute gefragt, weil ich ein bisschen wissen wollte, ob ich da jetzt völlig falsch liege, wenn ich sage, ich glaube, dass jeder Mensch ein Gefühl für diese Unverfügbarkeit, die in unserem Leben auch eine große Rolle spielt, hat. Und gleichzeitig wird uns aber erzählt, und da kommen wir dann zur Politik, dass es keine Alternativen gäbe zu nichts von dem, was gerade passiert. Und das, was gerade passiert, passiert mit der Konsequenz, dass menschliche Beziehungen zerstört werden. Und im Moment sieht es auch ganz danach aus, als würden uns keine sehr friedvollen Jahre bevorstehen.
Ich möchte auch auf den Begriff der Freiheit zu sprechen kommen, weil er ja auch das Buch vorne am Cover ziert. In dem Kapitel mit den Füßen auf der Erde und dem Kopf im Himmel schreibst du, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich herausgenommen, aber ungefähr, zu denken, dass es einen Bereich gibt, der jenseits unseres Verstehens und unseres Einflusses existiert, bedeutet, Distanz zum Weltgeschehen zu erlangen. Eine Distanz, die befreien kann. Ein paar Worte dazu.
Das ist natürlich ein ganz altes mystisches Prinzip. Und das wird in allen Religionen der Welt auch geübt. In der Psychoanalyse hat man auch einen schönen Begriff dafür gefunden, das ist die Dissoziation, obwohl ich jetzt ein bisschen übertreibe, aber es ist sozusagen, sich aus dem Moment, aus den Situationen des Lebens herauszunehmen und sich ein bisschen zu entfernen, um wieder einen klareren Blick zu bekommen. Und worauf möchte ich gerne meinen Blick richten und vielleicht auch andere Menschen? Mein Blick richtet sich in erster Linie auf Menschen und auf Beziehungen von Menschen untereinander. Und ich glaube, dass in dieser völlig verschwurbelten Welt, in der wir hier leben, wo ein hoher Beamter unseres Staates, einer, den wir, wer ich nicht, gewählt hat, damit er uns leitet, sagen kann, die Arbeit der Caritas oder die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, seine kriminelle Tat, da lässt sie einfach aus bei mir, muss ich ehrlich sagen.
Nicht nur bei dir.
Ja, ich glaube, da ist eine Grenze überschritten, die dazu führt, ich habe nämlich auch einen Text aus dem Talmud da zitiert, und der beschreibt das ganz schön. Der sagt, also wer ein Leben, Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt. Und wer ein Menschenleben nicht rettet, der rettet nicht die ganze Welt. Also das kann man so in beide Richtungen sagen. Und das ist, glaube ich, das, was sozusagen in unserer Zeit wirklich zur Diskussion steht wieder. Wir hatten doch gedacht, dass wir das überwunden hätten, diese Infragestellung von Menschenrechten. Ich bin nicht naiv, ich weiß natürlich sehr genau, dass während meines ganzen Lebens, ich bin 1964 geboren, während meines ganzen Lebens natürlich dauernd und ununterbrochen irgendwo Kriege waren. Aber irgendwie haben die Dinge ein Ausmaß angenommen oder eine gewisse Drehung oder Färbung oder eine gewisse Note, die einfach ein bisschen anders klingt. So, ja. Und da kann es ja helfen, und es ist passiert ja auch sehr oft, dass Menschen sagen, viele Menschen meditieren, ich glaube auch in Österreich, also einfach sich im Moment der Ruhe zu nehmen und nochmal nachzudenken, wie das jetzt alles ist. Und das, was dem entgegensteht, glaube ich, ist diese ganz furchtbar große Verführung der ständigen Mobilität, Kommunikationsmöglichkeit, Verfügbarkeit, alles zu jedem Moment haben können. Also die zwei Dinge würde ich gegenüberstellen.
Und auch die Worte Barmherzigkeit, Mitgefühl und Nächstenliebe, auf die stößt man im Buch relativ oft.
Ja, na, ich finde das schon interessant, dass zum Beispiel, ich habe letztens im Kontext der Ars Electronica, hat mich der Herr Stocker eingeladen gehabt, da einen Nachmittag über künstliche Intelligenz zu moderieren, und zwar in verschiedensten Aspekten. Also wie ist das in der Musik, das war das Hauptthema, aber man kann das natürlich durch alle Bereiche unseres Lebens durchdividieren. Und wenn man sagt, ja, künstliche Intelligenz, die verselbstständigt sich, aber doch gibt es irgendwo ein Startprogramm. Und jetzt habe ich mir überlegt, nach der Ars Electronica, wäre ja total interessant, wenn man jetzt zum Beispiel eine künstliche Intelligenz so programmiert, dass ihre einzigen Kriterien des Tuns, weil das ist ja das, was sich dann selber macht, sozusagen das Kombinieren, das ist zum Beispiel Barmherzigkeit, die müsste man dann definieren, was genau verstehen wir unter Barmherzigkeit, damit man das eingeben kann. Aber sozusagen, wir könnten ja selbst im Hinblick auf diese neuen Technologien, die wir noch gar nicht genau abschätzen können, was die mit unserem Leben machen werden, könnte man ja sagen, oder es könnte ja zum Beispiel mal eine Bundeskanzlerin von Österreich sagen, wissen Sie was, mein Kriterium, um über Sozialpolitik zu sprechen, ist Barmherzigkeit, ja? Puh, was wäre das? Aber dass wir überhaupt in einer Kultur leben, und auch das haben fast alle Kulturen und Religionen, dass es so einen Begriff über Barmherzigkeit gibt. Oder gestern habe ich die Willy Brandt-Doku nochmal gesehen, haben Sie vielleicht auch gesehen auf T24. Und da hat eine Jugendfreundin von Willy Brandt gesagt, er hatte eine Courtoisie de cœur, ja, eine Herzensfreundlichkeit, Höflichkeit, eine Herzenshöflichkeit. Oder Herzensgüte, genau, ist noch schöner, ist auch, ja. Oder Herzensbildung, kann man von mir aus auch sagen. Also, und der springende Punkt da für mich in der Argumentation ist noch einmal dieser Satz, den Margaret Thatcher geprägt hat, 1980, und der sich mittlerweile als soziologisches Phänomen beschreibt, und zwar das Tina-Syndrom. There is no alternative. Sie ist damals in Großbritannien zur Versammlung des Dachverbandes der britischen Frauenorganisationen gegangen, hat dort eine Rede gehalten, also noch dazu bei Frauen, das fand ich auch ganz spannend eigentlich, sie hat sicher nicht nur dort gesagt, und hat eine Rede gehalten und hat gesagt, die Maßnahmen, die wir jetzt setzen müssen, ich habe es nicht gewusst, weil ich habe es gar nicht mehr mitbekommen, aber Großbritannien war einer der führenden Sozialstaaten Europas. Ja. In den 40er und 50er Jahren sind israelische Sozialexperten nach Großbritannien gefahren, um sich das Sozialstaatsmodell dort abzuschauen. Davon hat man heute ja keine Ahnung mehr, wenn man nach Großbritannien fährt. Nicht mal ein Funke ist davon übrig geblieben. Gut, und dann hat sie gesagt, wir müssen jetzt harte Maßnahmen setzen, also wir müssen viele Entscheidungen treffen, ja, und die werden unpopulär sein, but we have no alternative. Und dieses Tina-Syndrom findet man auch in der Argumentation von Colin Crouch, einem wirklich großartigen, wunderbaren Soziologen, der auch ein wunderbarer Mensch ist. Meistens geht doch der Mensch als solcher mit dem, was er sagt, zusammen, muss man auch sagen. Also es gilt für die Frau Thatcher und für den Colin Crouch auch, der auch sagt, also sozusagen die Kriterien unseres gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Umgangs sind die Ziffern. Ja, ist ja hier auch bei uns so, ne? 2 Minuten für die Krankenpflegerin. So. Kann man irgendwo auch verstehen, aber auch wieder nicht. Und der nächste Begriff, der dann für mich kommt, ist dieser Effizienzbegriff. Ja, bitte, wer legt denn diese Latte eigentlich dahin? Wer sagt das denn überhaupt? Wer ist das denn? Und mit dieser Frage mache ich gerne meine Journalistik, nämlich cui bono, wer hat was davon? Und habe irgendwie die auch so ein bisschen in das Herz von diesem Buch reingestellt.
Wir sind hier im ehemaligen Wohnhaus von Johannes Kepler. Kopernikus kommt im Buch vor. Und Bruno.
Giordano, Bruno. Ja, also ich habe ein bisschen versucht, nur ganz kurz, einfach auch, um klarzumachen, in den ersten Kapiteln des Buches, dass das, wo wir heute stehen, eine ganz normale und auch wichtige, ein vorläufiges Ergebnis, weil das geht ja immer weiter, einer Denkgeschichte ist. Weil mein Argument ist, dass die Tatsache, dass wir transzendieren können, also über Zäune steigen können, was das Wort transzendere ja bedeutet, über Zäune steigen können, die Tatsache ist ja in uns als Wesen, so wie wir uns fortpflanzen können, so wie wir Gekautes schlucken können und wie wir, wenn es dunkel wird, das Hirn sagt, jetzt legst du dich hin und schläfst bitte, so können wir auch über die Grenzen hinüberdenken und müssen uns nicht sagen lassen, gegen unsere physische Erfahrung, gegen unsere körperliche Erfahrung, es gibt keine Alternative. Gäbe es in unserem Leben keine Alternative, wären wir längst tot. Das ist der Tod. Die Alternativlosigkeit. Und ich habe also versucht, also von Menschen zu erzählen, die halt immer ihrer Zeit ein bisschen voraus waren und immer ein bisschen weiter gedacht haben als die anderen, die oft dafür mit dem Leben bezahlt haben übrigens, was ich auch ganz interessant finde. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal untersucht wurde, warum Menschen, die weiter denken als die anderen, dafür mit dem Leben bezahlen. Bezahlen müssen sie auf jeden Fall, so wie es ausschaut. Und da erwähne ich zum Beispiel Giordano Bruno, das war ein katholischer Mönch, Priester. Interessanterweise viele derer, die über die Grenzen gestiegen sind, die Zäune, um sozusagen uns als Menschen weiterzudenken, waren Theologen und kamen aus der Kirche. Und der hat eben behauptet, dass wenn wir die Erkenntnisse aus der damals gerade entstehenden Astronomie ernst nehmen, dass man dann sagen muss, es kann unendlich viele Universen geben. Und diese Feststellung hat ihm 8 Jahre schwere Folterhaft gebracht. Das war zum Beispiel auch was ich beim Schreiben des Buches mir so gedacht habe. Wir nehmen das immer so hin, dass Menschen in der Vergangenheit gefoltert wurden. Also steht dann in einem Buch so ein Satz, da wurde der jetzt gefoltert und dann war der 8 Jahre in Folterhaft. Und dann mal kurz sich in diesen Giordano Bruno reinzuversetzen, der durch ganz Europa geflohen ist. Immer wenn er konnte, ist er weitergeflohen und weitergeflohen. Immer wieder hat man ihn erwischt und dann hat man ihn also am 17. Februar des Jahres 1600 verbrannt. Auch das habe ich versucht, mir vorzustellen. Und es ist, glaube ich, bis heute so, dass in diesem Weiterdenken, weil ja Unendlichkeit das Gegenteil von Herrschaft ist, weil Herrschaft braucht Zeit und Ort, ja, ganz dringend, weil ohne Zeit und Ort kann ich dich gar nicht beherrschen und macht ja auch keinen Sinn. Weil ich glaube, dass die in dieser Art denken, halt immer auch Herrschaft in Frage stellen. Also dafür werden sie bestraft, dass sie Herrschaft in Frage stellen. Über unsere Köpfe, über unsere Körper. Und ich glaube, letzter Satz noch, dass wir jetzt wieder in einer Zeit leben, wo auf eine andere Art, als ich das in meinem Leben jemals kennengelernt habe, als kleines, naives, liebes, österreichisches Schulkind, ja, und hier aufgewachsener Mensch, der viel in der Welt war und immer froh war, wenn er zu Hause gekommen ist, ja, in dieses sichere Land, in dieses schöne Land, in dieses bezügliche Land, mit all seiner Geschichte, muss ich auch dazu sagen, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo diese Herrschaft wieder so ausgeübt wird über uns. Ob das jetzt ein Telekommunikationsvertrag ist oder ob das irgendwie unsere Effizienz-Apps sind, die wir alle ausfüllen müssen oder auch nicht. Ich verweigere zum Beispiel im ORF Stundenaufstellungen zu schreiben. Wird nur für Sie schlecht ausgehen. Müssten Sie mal. Ja, ich meine, alles wird bemessen, vermessen, eingeteilt, zugeteilt, abgerechnet und so. Und das ist eine Herrschaft. Ich glaube, das muss man anerkennen.
Darf ich dich einladen, aus dem Buch etwas zu lesen?
Was Kurzes?
Was Kurzes, und dann werfe ich mal einen Blick in das Auditorium, zu den, wo sicherlich Fragen aufkommen werden.
Ich erzähle mal, ich lese Ihnen mal eine Geschichte vor, die hat mit einem Menschen zu tun, der in meinem Leben eine Rolle gespielt hat und wo mir etwas über zu dieser Frage, also ist Transzendenz jetzt Gott oder ist es nicht Gott oder was für eine Rolle spielt das in unserem Leben, diese ganze Begrifflichkeit Gott. Und das ist eine Geschichte von einem Freund aus Israel, neben dem ich saß, als er starb. Das Kapitel ist überschrieben, also da sind wir natürlich da schon jetzt weiter fortgeschritten zu sozusagen dem Fragenkomplex, den du jetzt gestellt hattest. Und mir geht es da davor so rum, was uns eigentlich, das ging mir auch so durch den Kopf in letzter Zeit sehr oft, was ist uns eigentlich noch heilig? Weil ich hatte in meinem Lieblingssender Ö1, den Sie vielleicht auch kennen, da habe ich eine Frau, war da interviewt worden und die sagte, dem Menschen ist ja gar nichts mehr heilig. Und eigentlich wollte ich ein ganzes Kapitel über Heiligkeit schreiben, weil ich das eigentlich für was Wichtiges halte. Etwas, das heilig ist, zu dem hält man Abstand. Ja, etwas, das heilig ist, verlangt eine bestimmte Haltung, eine innere, des Respektes und im schlimmsten Fall der unterwürfigen Demut. Ja? Heiligkeit ist auch nicht sozusagen verfügbar. Was ist eigentlich heilig? Und im Nachdenken darüber, was ist, kann man eigentlich als heilig bezeichnen, bin ich für mich selber auf die Definition gekommen, im Ursprung, religionsgeschichtlich gesehen, ist Heiligkeit alles das, was Leben bewahrt oder befördert. Ein heiliger Baum, eine heilige Quelle, ja, eine heilige Handlung. Und das habe ich dann mal durchdekliniert. Es ist nur so, wenn ich das jetzt auch noch geschrieben hätte, ich säße heute noch, weil ich habe schon gesagt, es ist schwierig, ein Buch zu schreiben. Ich war dann mal in Mali für den ORF und habe dort diese unglaublichen Moscheen aus Lehm gesehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal erlebt hat. Und das hat mich so tief berührt, wirklich, dass über so viele Jahre Menschen immer wieder und immer wieder so einen Ort herstellen, überhaupt so Orte. Dann schreibe ich von einem Gemälde, das ich im Rijksmuseum in Amsterdam gesehen habe, eines Frührenaissance-Malers. Und das hat mich auch so berührt. Ich saß da, ich weiß, eine Stunde und konnte mich von diesem Bild nicht wegbewegen. Und ich glaube nicht, dass ich früher sowas schon mal hatte. Vielleicht hat sich da auch ein Blick bei mir verändert. Und so komme ich jetzt zu diesem kleinen Kapitel, das ich Ihnen vorlese. Es heißt heilige Momente ohne Gott. Vor einigen Jahren hatte ich ein weiteres Erlebnis, das die Frage, was uns noch heilig ist, für mich in ein neues Licht rückte. Ich machte damals ein Filmporträt über Benny Katzenelson, Mitglied eines Kibbutzes, Sie wissen, was das ist, eine landwirtschaftliche Gemeinschaftsbesiedelung, Mitglied eines Kibbutzes nördlich der israelischen Stadt Tel Aviv. Weder Benny noch seine Familie waren, wie es in den linken Kibbuzim bis heute mehrheitlich üblich ist, religiös. Während der Dreharbeiten hatte der damals 65-jährige Benny bereits Lungenkrebs und es war klar, dass er nicht mehr lange zu leben haben würde. Er litt unter dem Wissen, dass er bald seine Familie und auch, wie er sagte, diesen wunderbaren Ort und dieses wunderbare Land, von dem wir niemals gedacht hätten, dass es Wirklichkeit werden könnte, verlassen und nicht mehr wiedersehen würde. Seine älteste Tochter Yehudit, die ich bis dahin als völlig unreligiösen Menschen erlebt hatte, sagte zu meiner Überraschung im Interview, gerade in dieser Situation wünschte ich könnte an Gott glauben. Aber es geht nicht, wir sind nicht religiös. Als Benny ein Jahr später starb, saßen seine Frau Rachel, seine vier Kinder, viele seiner Enkelkinder und einige Chaverim veChaverot, die Genossen und Genossinnen aus dem Kibbutz, an seinem Bett. Auch ich war anwesend. Es war die erste Todeserfahrung meines Lebens. Wir alle begleiteten Benny hinüber. Viele Hände berührten seinen Körper, es war still im Raum, aber jeder war ganz anwesend, ganz da. Dieses Beieinandersein war ein großer Trost für alle. Dann kam der Moment. Benny atmete noch einmal tief ein und dann aus, und mit dem Ausatmen starb er. Es war ein ganz sanftes Stöhnen. Einen Augenblick später war der Körper, der dort lag, leer. Es war ein Körper ohne Seele. Wir alle spürten das. Es war ein sehr menschlicher und würdevoller Moment. Ohne Gebet, ohne Geistlichen, ohne Pathos sagten wir einfach Danke für die gemeinsamen Jahre und ließen Benny und uns selbst in diesem Moment nicht allein. Das ist unvergesslich. Nach der ebenso würdevollen wie feierlichen Beerdigung am nächsten Tag, bei der jeder, der wollte, mit den trauernden Erinnerungen an Benny teilte, Witze erzählte und davon sprach, was er von Benny gelernt habe, begann die Shiva, einem Judentum übliches Trauerritual. 7 Tage lang sitzt die Familie im Haus des Verstorbenen und empfängt Gäste, die kommen und gehen, wie sie wollen. Sie bringen Essen mit, man erzählt sich Geschichten, man hört Musik, man redet von Politik und vom Alltag der Familien. Der Verstorbene ist immer anwesend, aber auch das Leben der Lebenden geht weiter. Ich erzähle das so ausführlich, weil mich dieser Tod, diese Beerdigung und alles, was bis zum heutigen Tag danach kam, sehr beeindruckt und in gewisser Weise auch verändert haben. Niemand sprach von Gott, von Erlösung, von Schuld, von Sühne, von Auferstehung oder ähnlichen Dingen. Alle sprachen von einem Menschen, der durch das Erzählen in der Erinnerung bis heute präsent ist. Und sie redeten vom viel zu frühen Tod als etwas, das trotz allem zum Leben dazugehörte. Würdevoll und menschlich. In einer gewissen Weise empfand ich dieses Erlebnis trotz seiner Religionslosigkeit als im besten Sinne heilig. Ich könnte es auch Selbsttranszendenz nennen. Und das erlebten wir alle so, die in diesen 7 Tagen und von da an miteinander um Benny trauerten. Da leuchtete etwas aus den Worten und dem Verhalten der Freundinnen und Freunde heraus, das weit über das rein Materielle hinausreichte. Indem wir von Bennys vielfältigen Begabungen und sozialen wie intellektuellen Fähigkeiten sprachen, von seinen Utopien und Idealen, auch über seine Schwächen und seine Tollpatschigkeiten und über seine Tollpatschigkeiten lachten und uns daran erinnerten, wen er einst mit wem versöhnen konnte, waren wir ergriffen. Wir ahnten alle, dass wir einen Blick in eine andere, auch wahre Welt geworfen hatten, die von nun an unsere Wahrnehmung verändern würde.
Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, jetzt einmal auch unser Gespräch zu enden und ins Publikum zu blicken. Und Sie haben an dem eben Gehörten die Herzenswärme, die Ehrlichkeit und die Besonderheit der Autorin auch gehört. Gibt's Fragen? Ah, bitte.
Sie haben das Wort heilig angesprochen. Im Wort heilig liegt Heil. Und ich glaube, mit dem Heil kann man das eigene Heil und auch das Heil der anderen Menschen verstehen, wenn man sich in diesen Begriff einlässt. Also das der Heiligbegriff ist eigentlich ziemlich klar definiert für mich und lässt sich damit ganz einfach umgehen.
Ja, das finde ich sehr schön. Ich finde es schön, wenn Sie da so einen Zugang haben. Ich glaube, es haben nicht alle Menschen Zugang, weil für viele Menschen der Begriff der Heiligkeit mit der Hierarchie der Institutionen in Verbindung gebracht wurde. Und ich habe versucht, den religionssoziologisch nochmal zu erklären, was bedeutet es, wenn wir etwas heilig sprechen auch. Ja? Dankeschön. Es gibt hier irgendwo ein Mikrofon.
Ja. Ja, ich bin ganz auf sowohl vom Lesen her als jetzt von dem, was Sie zitiert haben und von sich gesprochen haben, ganz von Herzen stimme ich überein mit dieser radikalen Menschlichkeit, nenne ich es einmal, und Humanität. Was mir jetzt trotzdem noch eine Frage ist und auch jetzt nun für mich nicht ganz klar, wozu braucht es dann noch Transzendenz? Wenn ich radikal menschlich handle, so wie Sie es beschreiben in allem, wozu?
Ja, danke für diese Frage, weil Sie in der Tat da einen Punkt aufgezeigt haben, der jetzt noch fehlt, um das zu verbinden. Einer der Gründe, warum ich über diese ganze Begrifflichkeit Transzendenz angefangen habe nachzudenken, und das ist wirklich schon lange her, war, dass ich mich gefragt habe, reicht das, was wir unter Humanität verstehen, aus, um zum Beispiel Menschenrechte zu begründen? Ist das genug? Oder brauchen wir für diese Dinge etwas, das außerhalb unserer Verfügbarkeit ist? Weil das ist ja das, was diese Gesetze, die sozusagen sich auf einen Gott beziehen, der außerhalb unserer Verfügbarkeit liegt, das ist ja ein eigentlich sehr schlaues Denkkonzept, ja, des Menschen. Dass wir sagen, wir verankern das woanders. Wir verankern das in der Unverfügbarkeit, weil wir kennen unsere eigene Schwäche, unsere Verführbarkeit, unsere Schwäche, habe ich schon gesagt. Und daher legen wir das in einen Bereich, in dem sozusagen, zu dem wir eigentlich keinen Zutritt haben. So. Also ich sage nochmal, das sind Denkkonzepte für mich. Ich rede jetzt nicht davon, ob es Gott gibt oder Gott nicht gibt und welchen Gott etwa es geben sollte, sondern ich rede von dieser Denkmöglichkeit und der Möglichkeit des Menschen. Und es scheint mir so, auch wenn ich jetzt kein Mensch bin, der sagen würde, ich begründe das jetzt in Gott, aber da komme ich gleich auch noch dazu, vielleicht zum Begriff der Schöpfung. Aber es scheint mir so, als wäre es, jetzt könnten Sie mir natürlich die ganze Geschichte entgegenhalten. Sie könnten sagen, Frau Schmidt-Kunz, früher haben alle an Gott geglaubt und die Welt war so inhuman. Ja? Und heute glauben wenig Menschen an Gott und die Welt ist vielleicht humaner. Und da würde ich Ihnen vielleicht sogar recht geben. Aber sozusagen meine Ausgangsfrage war ja für mich auch, wie rüste ich mich auf in dieser Zeit, in der ich so verschwurbelt werde von allem und alle so bedrängt werden? Und da und dazu diese Frage, wie begründen wir unsere Menschlichkeit eigentlich? Worin liegt die denn begründet? Und dann, sage ich, kommen diese historischen Gefäße, die heißen Religion. Da ist es dieser Jesus von Nazareth, der stirbt und aufersteht. Weil wie viele Jahre habe ich über diese Auferstehung nachgedacht, bevor ich verstanden habe, es geht einfach nur um das Leben, das sie jeden Tag selber erleben. Es wird jetzt Herbst, die Blätter fallen und dann kommt das Frühjahr wieder und das Leben geht wieder weiter. Und against all odds ist man trotzdem irgendwann immer noch verliebt, selbst mit 80 oder was auch immer, oder kann das erleben oder man kriegt Enkelkinder, so wie ich jetzt und so weiter und so fort. Es gibt so viele Gründe, einfach das Leben als Leben anzuerkennen. Aber die zweite Seite ist, welche Spielregeln stellen wir auf, um friedlich miteinander zu leben und wo müssen sie begründet werden? Und das war sozusagen mein Gedanke, das ist vielleicht stärker in der Transzendenz zu begründen, hält vielleicht länger, aber vielleicht auch nicht. Es sind ja ohnehin alles nur, wissen Sie, ein Nachdenken.
Wenn ich das richtig verstehe, Sie würden es doch dann unverfügbarer finden, wenn es in dieser Transzendenz begründet ist. Ihre persönliche Meinung, meine ich.
Meine persönliche Meinung ist, dass wir Menschen sehr schwach sind und dass wahrscheinlich ein Konzept, das außerhalb unserer Wirkkraft liegt, vielleicht stärker sein könnte. So würde ich das vielleicht sagen, ja?
Irgendwo gibt es einen Würfel, ganz hinten.
Ja. Ich habe Ihr Buch leider noch nicht gelesen, Frau Schmidt-Kunz. Was ich jetzt davon mitbekommen habe, ist, dass Ihre ganz persönliche Aufarbeitung Ihres persönlichen Unbehagens mit der aktuellen Welt, mit so einem Machbarkeitswahn und einer ständigen Vermessung und Effizienzidee und so weiter, das kann ich anerkennen und respektieren. Sie helfen sich hier mit einem religiösen oder transzendenten Schema oder Erklärungsmodell. Ich sitze hier als Mensch der Naturwissenschaften. Ich kann mit diesem nicht so viel anfangen, aber das ist ebenso persönlich begründet. Ich will nur auf Johannes Huber kurz kommen, den Sie ganz am Anfang erwähnt haben, der ein anerkannter Mediziner, ein anerkannter Hormonpapst, glaube ich, nennt man ihn, ist und auch von Epigenetik viel versteht. Aber leider, wenn er die Naturwissenschaften und im Speziellen die Physik heranzieht und sich dann noch auf den exzellenten Physiker Hans, nicht Hans, sondern Walter Thiering beruft, dessen Vater Hans auch ein exzellenter Physiker war, da endet das in wirklich furchtbaren pseudowissenschaftlichen, esoterischen Geschwafel. Und es ist eigentlich nicht zu akzeptieren, dass sich der Mediziner Huber auf die Wissenschaft und speziell auf Walter Thiering beruft, weil mit dem, wie kindisch und infantil Huber Vergleiche zwischen Religion und Naturwissenschaften zieht, würde sich Walter Thiering sicher nicht einverstanden finden. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, Photonen ist so etwas wie Engel etc. etc. Das ist wirklich ärgste Scharlatanerie, und hier im Kepler-Salon, wenn das auch ein Thema Ihres Buches ist, ist das abzulehnen.
Also ich verstehe Ihren Standpunkt. Den teile ich auch. Total. Ich kann Ihnen nichts zum Professor Huber sagen. Also ich habe das nicht gelesen, worüber Sie sprechen, die Bücher von ihm. Ich kann verstehen, dass man das vielleicht so sehen würde, aber ich kann es auch nicht verstehen. So, also ich bin zum Professor Huber völlig neutral. Für mich, ich bin jetzt seit, glaube 20 Jahren Wissenschaftsjournalistin, und auf Ö1 habe viele Jahre das Radiokolleg auch moderiert. Und für mich ist die Auseinandersetzung mit Wissenschaftlern, ich habe mich zum Beispiel lange jetzt mit Heisenberg beschäftigt, vor 2 Jahren mal, und gerade zum Einstein-Jahr auch sehr viel wieder mit den Naturwissenschaften, speziell mit der Physik beschäftigt. Und sind immer sehr große Erkenntniswelten, die sich da auftun. Und ich glaube, womit Sie vielleicht schon was anfangen könnten, und ich bin ganz Ihrer Meinung, dass man nicht diese Dinge durcheinander werfen soll und so. Die Frage ist auch noch, was verstehen Sie unter Esoterik? Also da könnten wir jetzt schon uns noch differenzierter unterhalten miteinander. Aber die Unverfügbarkeit ist ein äußerst wichtiges Element, auch in den Naturwissenschaften. Und Unverfügbarkeit, oder wollen wir es Zufall nennen, oder wie immer Sie es nennen wollen, ja? Und ich glaube, das ist so eine Ebene, über die man anfangen kann, miteinander zu sprechen. Also ich stehe Ihnen, glaube ich, nicht gegenüber sozusagen im anderen Denken, und ich habe auf jeden Fall dieses Bedürfnis bei all diesen großen Männern und Frauen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts gefunden, diese Frage. Also wo sozusagen allein diese Frage nach der Weltformel, ja? Gibt es etwas, das alles zusammenführt, ja? Kann man natürlich auch sagen, gut, in früheren Jahren hat man, oder in früheren Denksystemen hat man dazu gesagt, das ist Gott, der hat die Welt geschaffen, das hat er in 7 Tagen gemacht, peng, und jetzt ist das so. Und für mich sind das, also zum Beispiel Schöpfungsgeschichten sind für mich verdichtete Menschheitserfahrungen. Ich finde, das ist ein poetisches Projekt, an Poesie mangelt es uns ohnehin immer und jeden Tag. Und das ist sozusagen mein Plädoyer zu sagen, lest doch mal Psalmen wieder. Ja, ich lese jetzt auch mal wieder Psalmen, weil eigentlich ist darin eine Poesie, die mir wirklich schon fehlt. Verstehen Sie? Mir fehlt Poesie im Alltag. Das ist es auch, worüber ich auch im Buch geschrieben habe im Kontext von Religion, dass sozusagen diese Dinge, meine Frage war ja, die Ausgangsfrage war, was macht mich frei? Was macht uns vielleicht freier, sich nicht diese Sprüche anzuhören? Es gibt keine Alternativen und es ist eh alles so und ihr könnt auch nicht mitreden und Kopf runter. Was kann man dem entgegenhalten? Und sozusagen so habe ich mich diesen Fragen genähert, ja? Und ich bin ganz froh, dass ich heute hier bleiben darf und jetzt nicht gehen muss. So wie Sie gesagt haben. Der Herr Professor Huber dürfte nicht kommen. Ja.
So, ich werfe mal einen Blick, ob es noch eine Frage, Fragen gibt.
Es gibt nur Blick.
Hier, bitte.
Die
Der Würfel wird herumgereicht. Bitte.
Genau. Ich wollte noch mal zum Anfang zurückkommen. Da haben Sie erwähnt, der Mensch, Geburt, Leben, Entwicklung, Tod. Diese drei Instanzen. Und ich habe dann das verknüpft. Ich beziehe mich da auch auf einen Philosophen, der sehr global denkt, sage ich mal, in Berlin lebt. Vielleicht kennen Sie ihn. Und er beschreibt diese...
Wenn ich den Namen wüsste, könnte ich drüber nachdenken.
Sein Geheimnis.
Oder ja, sind Sie auch eine Frau über 50?
Das Geheimnis ist ja auch gültig. Oder? Ja. Herr Naturwissenschaftler?
Ja.
Genau, ich komme auf diese drei Instanzen zurück, nämlich eben, was Sie angesprochen haben. Das ist auch für mich dann interessant gewesen, eben diese erste Instanz der Macht, die Todesmacht. Das heißt, ja, wenn man nicht sozusagen pariert oder wie auch immer, dann fällt der Kopf. Ne? Die zweite Instanz in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte ist ja dann die biologische Macht. Das heißt, ich bin, wenn ich jetzt ganz modern ausdrücke, digital völlig transparent. Und die dritte Form ist ja dann der Übergangsphase von der Macht zur psychologischen Macht. Und jetzt weiß ich nicht, wie Sie dazu stehen, weil in mir entsteht dann natürlich auch, bin sehr berührt von Ihrem Beitrag, dass eben diese Todesmacht und diese biologische Macht keine Veränderung hat, dass nämlich alle drei Mächte jetzt sozusagen jetzt wirken und dadurch eben Sie so berührt sind in Ihrem Buch, aber auch ich jetzt durch die Intensität der Worte, ja. Also ich weiß nicht, wie Sie zu dieser psychologischen Macht noch stehen, die Sie eh zum Teil ausgeführt haben, weil der Mensch ja kein verzichtendes Wesen ist.
Ich weiß nicht genau, ob ich Sie verstanden habe, muss ich gestehen. Ja.
Oder vielleicht die Fragestellung, ist der Mensch ein aus sich heraus verzichtendes Wesen?
Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, also über meinen Schreibtisch jedenfalls, sind Berge von Büchern gegangen, die über die Kooperationswilligkeit und Fähigkeit des Menschen geschrieben worden sind. Joachim Bauer sage ich jetzt nur zum Beispiel mal. Und das ist ja das, was sozusagen ein gemeinschaftliches Leben ausmacht, nämlich dass man ab und zu auch verzichten kann. Also ich mache etwas, damit es dem anderen vielleicht besser geht. Oder ich, was gibt es da so schöne Dinge bei den Bauern, die ihre Felder zum Beispiel mal liegen lassen ein Jahr und keinen Gewinn abholen, weil sie wissen, dass das Land Erholung braucht. Oder das jetzt zum Beispiel, bitte? Brach liegen lassen, genau. Oder was weiß ich, habe jetzt einen Imker zum Beispiel in Kärnten im Sommer besucht, der hat gesagt, weißt du, heuer nimm mir nichts von den Bienen, weil denen geht es so schlecht und die müssen sie mir erholen. Und das fand ich so lieb, dass ein Imker sagt, ich lasse mal meine Bienen in Ruhe. Ja, ich meine, der lebt von seinem Honig. Also ich glaube, das ist schon in uns drinnen. Und das Interessante ja eigentlich, wenn Sie die psychologische Macht ansprechen, da würde ich sagen, das ist vielleicht das, was ich beschreibe mit diesem neoliberalen Gerede, ja, also jeder ist seines Glückes Schmiede, ja, und jeder Mensch ist egoistisch und so. Und obwohl wir erfahren in unserem eigenen Leben, dass wir den, der egoistisch ist, eigentlich wirklich blöd finden, ja, und mit dem eigentlich wirklich nichts zu tun haben wollen. Und wir immer aufeinander angewiesen sind, weil du am Anfang gesagt hast, die Hilfsbedürftige. Wir sind alle hilfsbedürftig. Jede einzelne von uns und jeder einzelne ist hilfsbedürftig. Früher oder später. Das ist Teil unseres Menschseins, ja. Und obwohl wir das unser ganzes Leben lang erfahren, kommen also Menschen, die nichts anderes im Kopf haben, als Gewinne zu machen, weil das irgendwie offenbar sie glücklich macht, und sagen uns, du bist gierig und du geizest geil. Und dann, ich erinnere auch in dem Buch an diese Werbung, die Sie vielleicht auch noch kennen, von der Wiener Städtischen, was mich damals beim Schreiben noch mehr gewundert hat, als es im Fernsehen gelaufen ist, der Spot. Da sitzt ein Mann mit seinem fünfjährigen Sohn im Kaffeehaus. Und der Sohn kriegt ein Tortenstück und dann will der Papa auch so mit und dann sagt der Sohn zu seinem Papa, du darfst da, also sagt's nicht, sondern zeigt's, du darfst da nicht mitessen. Und dann kommt eine Stimme aus dem Nirgendwo und sagt, Wollen Sie sich im Alter wirklich auf Ihre Kinder verlassen? Also die Aufkündigung des Gesellschaftsvertrages, ja, wird von einer Privatversicherung, die ja gerne von Ihnen das Geld haben möchte dafür, dass Sie immer schön zahlen und wenn dann mal wirklich was passiert, Sie nicht zahlen, will also es unter dieser Überschrift Ihnen einreden, dass Sie sich nicht auf Ihre Kinder verlassen sollen. Oder ich habe hier in Linz zum Beispiel von der Zukunftsakademie des Landes Oberösterreich mal auch so eine Veranstaltung moderiert. Da kam ein 40-jähriger Universitätsprofessor, da bin ich schon skeptisch bei 40-jährigen Universitätsprofessoren. Ich halte viel von Genies, aber der stand dann da und erzählte den Leuten, die alle so vom Alter her, so wie wir jetzt hier sind, so bunt gemischt, aber doch schon über dem Volksschulalter. Er erzählte dann den Leuten, ja, und das mit dem Gesellschaftsvertrag und die Renten und da beraubt er ja die jungen Menschen und die weiß nicht was. Und die sitzen dann alle und applaudieren und immer das, was ist denn hier falsch, bitte? Habt ihr es nicht geschnallt? Weil was ist passiert? Weder die einen kriegen noch eine gute Rente, noch haben die anderen ordentliche Gehälter. Also es ging ja immer nur darum, alles aus den öffentlichen Kassen rauszuholen und in die privaten Taschen zu stecken. So. Und dass wir, jetzt komme ich nochmal auf Sie zurück, dass wir sozusagen diesen Verführungen nachgeben und das auch noch für richtig halten, dass einer uns sagt, verlass dich mal nicht auf dein Kind. Um Gottes Willen, was hätte ich denn da zur Welt gebracht, wenn ich mich darauf nicht verlassen wollen würde, auch irgendwo, weil mein Kind kann sich ja auch auf mich verlassen, ja. So. Und diese Sachen, diese Zerstörung unserer sozialen Bindungen, das finde ich schon ziemlich heftig. Also, und das Argument, das verwendet wird, ist auch ziemlich heftig. Also, so viel kann ich Ihnen antworten. Ich weiß nicht, ob das war, was Sie hören wollten, oder was Ihre Frage war, ja.
Ich klinke mich da jetzt ein. Soziale Bindungen. Ein wesentlicher Punkt im Buch ist das in Beziehung treten mit Menschen. Wenn nicht der Kern, aber einer der Kerne.
Ja, also man kann natürlich sagen, es ist eine schlechte Eigenschaft von einem Menschen, ja, wenn er immer so in Beziehung treten möchte. Aber meine Tochter war noch relativ klein, da hat sie schon gesagt, Mama, du bist so ein Beziehungsmensch. Ja? Und das stimmt in einer gewissen Weise auch, das bin ich auch. Und ich glaube, dass das alle Menschen sind, weil wir können ja nicht. Dafür gibt es dann die kulturellen Werkzeuge, dass wir wissen, wie viel Nähe, wo gehe ich auf Distanz, was sind höfliche Umgangsformen, wozu führen die eigentlich, nämlich dass ich dem anderen den Raum lasse. Habe ich auch gelernt in Mali zum Beispiel, die Menschen treffen einander und sagen 10 Minuten hin und zurück und hin und zurück und wie geht's deiner Großmutter und wie geht's deinem Großvater und wie geht's dem Cousin und wie geht's deinem Cousin und das machen die. Ich habe dann gefragt, warum machen die das denn? Ja, und nochmal die Grand-Mère und nochmal le Grand-Père und so. Und dann hat man mir erklärt, sie machen das, weil man dadurch Zeit gewinnt und den anderen mal anschauen kann und mal gucken kann, was gerade los ist. Und Ihnen fällt das sicherlich auch auf, Menschen schauen sich ja gar nicht mehr an. Wir schauen uns ja nicht mal mehr in die Augen. Also es ist ganz selten, dass einem Menschen noch in die Augen schauen. Und natürlich haben wir jetzt auch, ich will jetzt nicht die ganze Leier der schlimmen Dinge aufzählen, die wir haben, aber Sie wissen, was ich meine. Und also diese Beziehungslosigkeit, die ermöglicht natürlich überhaupt, dass diese Macht über uns ausgeübt wird. Da gibt es einen schönen Spruch aus der Arbeiterbewegung, der heißt, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und wir wissen natürlich, es gibt jetzt keine Räder mehr oder wenige und so weiter. Und den Kontext kann man vielleicht auch ausblenden. Aber zu sagen, wenn wir zusammenhalten und wenn wir Beziehungen zueinander haben, ja, und die über kulturelle Techniken, die wir uns ja entwickelt haben, auch pflegen, dann sind wir nicht so anfällig, denke ich, für Aufsplitterung. Ich zitiere die Hannah Arendt, die sagt, dass diese Atomisierung, also der Anfang, die Partikulierung ist der Anfang des Faschismus. Ja? Und ich weiß nicht, manche Dinge, die ich um mich herum sehe, die gehen schon in eine bestimmte Richtung, die man irgendwie, ja weiß ich nicht, prä vielleicht nennen könnte, präfaschistisch oder so. Also mein Plädoyer wäre, vorgestern war ich in Klagenfurt am Abend und da hat mich ein Lehrer gefragt, Gymnasiumslehrer oder Berufsschullehrer, hat gesagt, ja, diese Kinder, die sind alle so, die haben so kein Interesse und so, was würden Sie denn empfehlen? Was mich natürlich extremst, wie soll ich sagen, beschämt hat, weil was soll ich einem Lehrer, der seit 30 Jahren in der Schule steht, denn sagen? Ja, ich bin nur eine Journalistin, wa? Aber ich habe dann zu ihm gesagt, gehen Sie doch mit Ihren Kindern mal in den Wald. Mal was fühlen oder tanzen Sie doch mal so im Unterricht mit denen. Oder irgendwas. Ja. Und das klingt jetzt vielleicht blöde, aber ich glaube, dass wirklich viele Leute das Gefühl für ihren Körper verloren haben. Ich glaube, bevor wir nachdenken können über konkrete politische Strategien des Widerstandes, der irgendwann mal fällig wird, jetzt langsam, da müssen wir erstmal wieder unseren Körper fühlen. Und Frauen können das meistens viel besser als Männer. Aber es gibt auch mittlerweile ganz viele Männer, die sich dessen bewusst sind, dass also diese von mir zitierte Alena Wagnerowa, die hat zu mir gesagt, wir sitzen uns, sie hat zu, Herr Stocker, ich sitze die Frau Wagnerowa, die hat zu mir gesagt, es ist so, wenn ein Mann über dieses Thema geschrieben hätte, dann hätte er 5 Thesen, ja, die werden aufgestellt und werden abgehandelt. Und wenn eine Frau, also wenn Sie, Frau Schmidt-Kunz, über dieses Buch schreiben, weil es gibt nämlich im Bereich zum Thema Transzendenz, ich habe geguckt, also einfach nur geguckt mal so in den lieferbaren Büchern, es gibt keine Frauen, die zu diesem Thema schreiben. Und das finde ich auch interessant, warum das so ist. Aber sie hat gesagt, ihr Buch ist halt so, sie gehen halt von ihrer Erfahrung aus. Und ich denke, dass wir ganz oft, und ich finde zum Beispiel die Naturwissenschaften, weil sie, der Herr da hinten, also sowas Leibliches wie der Einstein zum Beispiel, ja, wenn man sich mit dem mal beschäftigt hat, sowas Physisches, sowas mit dem Körper da, ja, der Segler auf dem Wannsee, das ist mein Lieblingsbild von Einstein. Also und wenn Frauen über sowas schreiben, dann schreiben sie von Erfahrungen. Und ich glaube, man kann manchmal auch die Perspektive vielleicht dann wieder ändern, also welche Erfahrungen mache ich eigentlich? Und stimmen meine Überfahrungen, das ist auch ein schöner Freudscher, meine Erfahrungen denn überein mit dem, was mir an politischen Parolen geboten wird?
Hier kommt eine Wortmeldung. Ich gebe dir mein Telefon, sag ich. Freudscher Versprechen.
Es treten so viele Dinge zutage gerade.
Das Unterbewusstsein. Ich wollte jetzt bei dir kurz anknüpfen von dem Wir, also das Gegeneinander. Also mir fällt auf, also ich muss, dadurch, dass ich gehbehindert bin, wenn ich in die Bahn muss, mit dem Hebelift einsteigen. Ich kann die Stufen nicht mehr gehen. Und ich glaube, seit 1,5 Monaten gibt es eine Regelung, dass die Bahnbediensteten in der Bahn, also die den Zug führen, nur noch diesen Hebelift beim Railjet betätigen dürfen. Und die Leute, die eigentlich für den Service draußen am Bahnsteig zuständig sind, dürfen diesen Hebelift nicht mehr betätigen, dürfen auch nicht mehr helfen. Und jetzt ist es so, dass es da eine Konkurrenz beziehungsweise total so ein Gegeneinander gibt. Also ich bin jetzt auch in Klagenfurt gewesen am Samstag, zufällig. Und da war es so wirklich, ja, das darf ich nicht machen, den Knopf darf ich nicht mehr anrühren, ich habe ja was unterschrieben. Und dann habe ich zu dem einen gesagt, wieso? Ja, weil der andere schon den einen angeschwärzt hat bei irgendeinem Obersten, weil er also das doch gemacht hat. Und da sage ich, das kann es doch wohl nicht sein, ihr seid ein Team. Sag ich, wenn ihr zusammenarbeitet, dass da jetzt plötzlich, also schriftlich was abgehandelt wird, ihr dürft das nicht mehr machen und die anderen. Und da geht's um finanzielle Sachen. Und das hat mich so aufgeregt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müssten die Leute, die auf dem Bahnsteig arbeiten, sich zusammentun, ja, so wie es mal früher war. Aber da ist die Angst dann da, dass sie gekündigt werden. Weil einfach das steckt im Moment drin. Zack, weg sind sie im Grunde. Dass die sagen, nein, wir wollen Teamarbeit und wir wollen, also, dass wir gemeinsam, also die Leute, die bei der ÖBB im Zug sind, mit uns zusammenarbeiten und auch andersrum, ja. Also die eine Frau musste dann woanders aussteigen, die Zugbegleiterin, das alles machen, dann wieder einsteigen und mich dann mit dem Rollstuhl, weil es so ist, halt vorschriftsmäßig hin und her kann. Und ich fand es so daneben, ich habe mich so unwohl in dem Moment gefühlt und das ist für mich auch so ein Punkt, was dieses Miteinander, ja, geschürt wird von unten, dass ein Gegeneinander stattfindet und eine ganz merkwürdige Atmosphäre.
Ja, ich kann das nur auch so, sage ich, ja, so ist das. Ich würde sagen, dass man muss auf sich selber einfach aufpassen. Ich würde es mal so sagen. Also das Wichtigste für mich ist auch, ehrlich gesagt, dass ich keine Ratschläge habe oder so. Und dass ich sage, ich habe versucht, so meine Gedanken darzustellen, wie wir Menschen irgendwie zusammengehören, wie ich denke. Und es ist alles das, was Sie jetzt beschrieben haben, das erlebt jeder von uns, glaube ich, immer wieder. Und immer wieder denkt man sich, wir entfremden uns so voneinander. Und dann frage ich halt, cui bono, wer hat was davon? Und dann kommt man gleich wohin. Und wenn ich mich dann frage, wie kann ich mich dem entziehen, dann fallen mir Sachen ein, die mir meine Mutter gesagt hat, als ich ein kleines Kind war. Oder die Geschichten, die ich über mutige Menschen gehört habe und so. Und das war mein Anliegen, dass ich sage, okay, wo kommt unsere Kraft her? Woher nehmen wir unsere Kraft? Und darüber mal nachzudenken, ist einfach nur mein Ansatz gewesen. Also mehr war es gar nicht.
Vielleicht erzählst du uns noch ganz kurz, wie es zum Titel des Buchs überhaupt gekommen ist.
Ja, das ist nämlich auch so ein Thema. Natürlich, der Titel ist eigentlich schwierig, ja. Warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen, weil Transzendenz ist ja kein Stück Brot, das man sich mal in die Tasche steckt oder so, ja. Das ist nichts, was wir haben können. Und ich weiß noch, wie das kam vom Verleger, habe ich gesagt, nee, das kann nicht auf meinem Buch draufstehen. Das ist ganz unmöglich, ja. Das möchte ich da nicht lesen. Und wir haben ganz lang dann über diesen Titel diskutiert und er hat mich natürlich auch, ich habe auch keine Erfahrung mit dem Buchmarkt gehabt bis dahin, er hat mich auch in seine Geheimnisse eingeweiht, also was sich gut verkauft oder so. Und da ist, Sie müssen mal jetzt, wenn Sie sich ein Sachbuch kaufen oder in die Buchhandlung gehen, mal gucken. Jedes Buch ist mit irgendeinem Titel oben und dann steht unten, warum, da, oder wie wir, na. Und also das ist, so ist dieser Titel entstanden, ja.
Womit wir auch gleich bei der Gelegenheit sind, das Buch zu kaufen. Wir haben den Büchertisch der Buchhandlung Alex hier zu Gast und ich lade Sie natürlich sehr, sehr herzlich ein, dort vorbeizuschauen und auch tätig zu werden. Wir haben vorhin gescherzt, Weihnachten ist nicht weit, aber Sie werden Lust kriegen, das Buch zu kaufen, wenn Sie es in den Händen haben. Und ich möchte auch hinweisen bzw. erläutern, warum wir die Welt der Frau hier liegen haben, diese schöne und wunderbare Zeitschrift.
Die Welt der Frauen.
Die Welt der Frauen, danke. Weil Renata einen Artikel geschrieben hat dafür.
Ich nicht. Das war die Christine Heiden, die hat mich ganz lang interviewt.
Okay. Dafür. Genau. Mit dem schönen Titel, der Mensch ist nicht das Maß für den Menschen. Ich dachte, der Artikel wäre von dir gewesen.
Nein, das
ist ein Interview.
Das war von mir gesagt, aber nicht... Also die Christine Heiden hat sich die Mühe gemacht, nach Wien zu kommen, mit mir unter meinem Baum in meinem Garten zu sitzen und dieses Interview aufzunehmen. Ja, genau.
Mhm. Also lade ich Sie dazu auch sehr herzlich ein, hineinzulesen. So, es ist jetzt 20.47 Uhr. Ich mache noch einen letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Blick in die Runde. Gibt es noch etwas von Ihrer Seite, das Ihnen am Herzen liegt, das wir diskutieren und besprechen könnten? Ja, bitte.
Ah, der Herr Professor aus der Humboldt-Universität, genau. Nein, da habe ich zunächst nichts gehört, dann habe ich ihm geschrieben, das darf ich Ihnen ganz kurz vorlesen, war auch ernst gemeint. Also ich habe so geschrieben, wem ich alles danke und dann so mich bei allem bedanken. Am Universitätsprofessor Dr. Hans Joas, der sich im Sommer 2018 trotz eines übervollen Kalenders die Zeit nahm, in seinem Büro an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin mit mir über die Grundstruktur meines Buches zu diskutieren. Die daraus resultierende Verwirrung hat mich am Ende auf den richtigen Weg gebracht. Und ich habe ihn dann angeschrieben, ob ich ihm das schicken dürfte. Ich schrieb, ja, schicken Sie es mal. Und dann habe ich aber nichts mehr gehört, ja.
Kurze Frage meinerseits. Was sind die nächsten Pläne?
Die nächsten Pläne sind die nächsten 10 Tage bis zum 4. November irgendwie halbwegs zu überleben, weil ich arbeite an einem Radiokolleg über 30 Jahre friedliche Revolution in Ostdeutschland und bin daher vielleicht auch sichtbar für Sie etwas müde, weil ich gehe nachts um 2 schlafen und stehe dann um 5 oder 6 wieder auf, um weiterzumachen. Und das ist jetzt gerade ein bisschen anstrengend. Ansonsten, ich habe keine Pläne, nochmal ein Buch zu schreiben im Moment, weil ich keine Zeit dazu habe. Und ich Ich habe den Plan, weniger zu arbeiten. Ganz konkret, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe mir gedacht, irgendwas muss für mich selber bei diesem Buch ja auch rausspringen. Und es wäre vielleicht die Einsicht, dass man mehr Zeit in der Natur braucht. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sich nur in der Natur wieder auflädt. Oder mit anderen netten Menschen, so beim Essen und so. Ja, also das sind meine Pläne.
Die Natur kommt ja im Buch auch über eine kleine, feine Geschichte vor. Die könntest du zum Abschluss erzählen. Zum
Abschluss von meiner Tochter. Meinst du diese Geschichte? Genau, wenn ich sie jetzt so schnell finde, dann lese ich sie auch gerne vor. Mein Kind ist jetzt, muss ich dazu sagen, schon 28 Jahre alt. Hey, das müssten wir jetzt finden, so schnell. Es ist eine liebe Geschichte. Haben Sie noch die Geduld, darauf zu warten? Ah ja, da ist sie, ja schon. Da ging es mir, in diesem Kapitel ging es mir darum, dass man sozusagen zu verstehen, was überhaupt Religion bedeutet, warum Religion entstanden ist für uns, was das im Kontext unserer Denkentwicklung für eine Rolle spielt, dieses Religion-Denken. So. Also ich habe versucht zu verstehen, was sozusagen die Religionsentstehung bringt. Gottheiten entstanden. So, Entschuldigung, jetzt setze ich nochmal die Brille auf. Das nicht verstehen können, aber verstehen wollen, war eins der Ursprung für die Entstehung unseres Denkens, gleichzeitig aber auch der Grund, warum Menschen begannen, Rituale zu entwickeln. Also nicht verstehen können, aber verstehen wollen. Mit Gebeten, Totemverehrungen, Regentänzen und anderen Beschwörungen wollten sie sich das Unverfügbare verfügbar machen. Sie wollten damit Einfluss darauf nehmen, um Schaden von sich abzuwenden. Heute geht die Religionssoziologie davon aus, dass Religion unbewusst entstand und dass sie auch Ergebnis materieller Notwendigkeit war. Gottheiten entstanden somit als Ansprechpartnerinnen und Partner für existenzielle Anliegen und mit ihnen entstanden vor ca. 15.000 Jahren auch Kulte und Rituale, die diese Ansprechpartner oder vermuteten allmächtigen Gottheiten beeinflussen sollten. Dass jeder Mensch auch heute diese menschheitsgeschichtlich nachgewiesene Entwicklung durchmacht, verdeutlicht eine kleine Geschichte aus dem Jahr 1995. Meine Tochter war damals 3 Jahre alt. Sie war ein zufriedenes Kind, das stundenlang vor sich hinspielen konnte. An einem regnerischen Tag beobachtete ich, wie sie in ihrem Zimmerchen ein großes Blatt Papier mit hellblauer Wasserfarbe anmalte. Dann ging sie auf den Balkon und wedelte, damit die angemalte hellblaue Seite nach oben haltend, den Himmel an. Was machst du denn da, Lenchen? Fragte ich. Ich zeige dem Himmel, welche Farbe er haben soll, antwortete mein Kind. Das war pures magisches Denken, ein Versuch, die Grenzen zwischen Himmel und Erde von der Erde aus zu durchdringen, den Himmel zu beeinflussen. Ich war erstaunt, dass mein Kind dachte, es hätte durch ein angemaltes Blatt Papier die Macht, auf das Wetter Einfluss zu nehmen. Besser hätte mir niemand den Zusammenhang zwischen Kultus und Kunst und die Entstehung von Religion aus einem vitalen Interesse heraus erklären können. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und danke dir sehr herzlich. Danke, dass Sie da waren.
Vielen herzlichen Dank, liebe Renata. Ganz kurz noch ein Ausblick auf die nächste Woche, 28. Oktober hier im Kepler-Salon. Vereint für die Kunst, eine Fusionsveranstaltung mehrerer Institutionen. Genaueres entnehmen Sie bitte dem Programm. Frequentieren Sie jetzt bitte sehr mächtig den Büchertisch und anschließend noch die Bar, um ein bisschen zu plaudern. Danke, Renata, von Herzen alles Gute.
Und ich danke dir auch, Karin, danke.
Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.